Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Diesen Podcast könnt ihr am besten beim Zähneputzen hören. Und zwar die ganzen 30 Minuten, damit die Tacker richtig sauber werden. Heute ist nämlich Tag der Zahngesundheit. Und mehr als die Hälfte von uns überschätzen sich beim Zähneputzen. Wir liefern euch die Tipps und Tricks und auch Alternativen zur Zahnbürste, damit auch alles schön sauber wird im Mund. Außerdem sprechen wir über eine große Baustelle in Deutschland. Das Bauen und Wohnen. Heute war Baugipfel im Bundeskanzleramt und wie man neuen Wohnraum schaffen will und gleichzeitig auch noch klimafreundlich bleibt. Wir schauen auf die Pläne der Politik. Und klimaneutrales Fliegen, ja, das klingt erstmal absurd, aber das war Thema auf dem 3. nationalen Luftfahrtgipfel in Hamburg heute. Ja, und wie Fliegen grüner werden kann, das besprechen wir mit der Luftfahrtexpertin Laura Fromberg.
Ja, am nachhaltigsten wäre es natürlich, wenn man ein Flugzeug fliegen könnte, ohne irgendwelchen Kraftstoff zu verwenden, also wahrscheinlich Elektrofliegerei. Das ist aber aktuell nicht realistisch.
Das ist euer Update an diesem 25. September. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und nein, Zahnbürste schön im Mund lassen.
Deutschlandfunk Nova.
Es klingt ja eigentlich erstmal gar nicht schlecht, was Clara Geiwitz von der SPD, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, da heute gesagt hat.
Mehr Menschen werden sich mit unserer neuen Förderung ein Haus, ein bestehendes oder ein neues kaufen können. Indem wir Klimaschutz im Gebäudesektor ganzheitlicher denken, werden wir mehr CO2 einsparen. Und indem wir den Bau neuer Wohnungen deutlich leichter machen, werden wir mittelfristig mehr Wohnungen und bezahlbare Mieten haben.
Das sind drei Punkte von vielen, über die auf dem Baugipfel im Bundeskanzleramt gesprochen wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz war auch mit dabei, mehr als 30 Verbände und Vertreter von Ländern und Kommunen. Panayotis Gavridis aus unserem Hauptstadtstudio hat das für uns beobachtet. Panayotis, es wird viel Wohnraum benötigt in den nächsten Jahren, so ist es. Mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung dafür sorgen, dass es wieder mehr Wohnungen gibt?
Insgesamt sind es 14 Maßnahmen und einige, vorab gesagt, sind nicht neu, darunter Steuererleichterungen für Unternehmen. Es geht insgesamt darum, einfacher, schneller, unbürokratischer und serieller zu bauen. Die Bundesregierung ist zudem gegen eine Sanierungspflicht auf EU-Ebene und ist auch der Meinung, dass Klimaschutzstandards abgesenkt werden sollen. Die Bundesregierung verabschiedet sich zum Beispiel vom strengen EH40-Standard als Neubaustandard. Das wird eben nicht wie im Koalitionsvertrag in dieser Legislaturperiode kommen. Man muss wissen, dieses EH40, also diese Kennzahl gibt an, wie energieeffizient ein Gebäude ist und EH40 ist eben sozusagen Top of the Pops. Und dafür soll dann eben die ebenfalls längst vereinbarte neue Wohngemeinnützigkeit zum neuen Jahr kommen. Dann also alle, die gemeinnützigen Wohnraum anbieten, Wohnungen anbieten, die kriegen dann Investitionszuschüsse und Steuervorteile. Es gibt bessere Kreditbedingungen für Familien, die ein Haus bauen wollen. Die Lärmverordnung soll flexibler werden, sodass zum Beispiel Clubs auch in Wohngebieten bleiben können. Es gibt mehr Geld fürs Sanieren und eben für diejenigen, die ihre fossile Heizung schnell austauschen.
Also 14 Punkte, sagst du, 14 Maßnahmen, klingt wirklich reichhaltig. Was sagen denn die dazu, die es umsetzen, also Bauunternehmen?
Ja, die sind eigentlich ziemlich zufrieden. Die degressive Abschreibung, das sind die Steuervorteile von jährlich 6% für neu gebaute Wohngebäude. Das war politisch beschlossen, aber ist eben noch nicht umgesetzt. Ich vereinfache das mal, so können Unternehmen mehr von ihren Kosten abschreiben. Interessant ist, es gibt keine Grenze dabei. Also egal, ob ich als Unternehmer sozialen Wohnungsbau betreibe oder eben Luxuslofts baue, die Unternehmen können sich daran bedienen. Und auch, dass dieser Neubaustandard EH40 nicht kommt, da freut sich die Immobilienwirtschaft. Das war eine zentrale Forderung. Also durchaus zufriedene Gesichter bei denen, die Wohnungen bauen und Geld damit verdienen. Und ja, betrübte Stimmung bei denen, die sich für die Interessen der Mietenden einsetzen. Der Deutsche Mieterbund sagt, das Thema Mietrecht, das war heute gar nicht auf der Tagesordnung und kritisiert das eben.
Was ist denn deine Einschätzung jetzt? Diese Maßnahmen, ist das generell der richtige Weg, um 400.000 Wohnungen pro Jahr, denn das ist ja das Ziel der Bundesregierung, neu bauen zu lassen?
Also es ist ein Bündel von Maßnahmen. Ich habe es so ein bisschen angerissen. Das ist im Detail auch nicht ganz einfach und es ist vor allem erstmal nur auf dem Papier. Also die Bauwirtschaft sagt, nächstes Jahr werden es 150.000 Wohnungen, wenn wir nichts tun. Jetzt mit den Maßnahmen könnten es um die 200.000 werden. Das reicht immer noch nicht. Wenn man sich mal die Lage anschaut bei den Sozialwohnungen, die ist dramatisch. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal knapp über 22.500 Sozialwohnungen gebaut. Die Bundesregierung hat ursprünglich mal gesagt, das sollen 100.000 pro Jahr werden und es gibt insgesamt nur 1 Million. Und das Wichtige, finde ich, ist, niemand kann garantieren, dass diese Wohnung, also nach diesen Maßnahmen, auch am Ende tatsächlich dazu führen, dass eine Wohnung nicht wie aktuell im Schnitt für 16 Euro den Quadratmeter angeboten wird, sondern vielleicht für 10. Mhm. Und ich habe es bereits erwähnt, das Mietrecht spielt ja heute gar keine Rolle. Und da muss man eben schauen, ob diese Maßnahmen, die müssen, das ist letztendlich der zentrale Punkt, die müssen am Ende ja auch wirklich dann umgesetzt werden. Und da müssen Bund und Länder und Kommunen zusammenspielen.
Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio über den Baugipfel im Bundeskanzleramt. Und jetzt schauen wir es uns mal genauer an. Für viele Azubis und Studierende geht es jetzt ja wieder los. Natürlich will man dahin ziehen, wo man dann auch studiert oder wo man die Ausbildung macht, aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt einfach zu wenig bezahlbare Wohnungen und die Wohnheime, die sind auch komplett überlaufen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann hat sich die Wohnsituation der Studierenden und die Pläne der Bundesregierung für uns mal genauer angeschaut. So, wen haben wir da?
Hey, hier ist der Jan. Ich bin hier für das WG-Zimmer. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren ein Zimmer oder eine kleine Wohnung fürs Studium gesucht habe und dann WG-Casting nach WG-Casting immer die gleichen Gespräche oder noch schlimmer, Wohnungsbesichtigungen für die kleine Einzimmerwohnung, wo dann 20 andere Leute mit mir gleichzeitig da waren. Also bei der Wohnungssuche nervt schon einiges.
Ja, dass Leute auch einfach gar nicht antworten. Also jetzt sei es auf WG gesucht, dass da so gar keine Rückmeldung kommt, ist schon sehr frustrierend, obwohl man das Gefühl hat, schnell zu sein. Aber dann sind andere schneller oder einfach zu viele andere.
Das Anschreiben oder halt quasi dieses Planen, beziehungsweise halt auch Sachen finden, die in deinem Geldrahmen waren, also in dem finanziellen.
Die Suche war schon echt hart. Also ich glaube, das können alle Studierende bestätigen, dass es echt schwer ist.
Ja, das haben mir auch fast alle bestätigt, die ich so auf dem Uni-Campus in Köln getroffen habe. Eigentlich gibt's ja extra Wohnheime, in denen es bezahlbare WG-Zimmer für Studierende gibt. Allerdings sind die Wartezeiten dafür ziemlich lang.
Ich glaube, das hat so circa ein Jahr oder ein Dreivierteljahr gedauert.
Insgesamt, glaube ich, so 8-9 Monate. Mir wurde zuerst gesagt, dass es nur so 4-6 Monate sind, aber das ist irgendwie sehr unrealistisch gewesen. Also ich kenne niemanden, der in der Zeit was bekommen hat dann vom Wohnheim, sondern eher so knappes Jahr, 9 Monate rum.
Gut, manche können die ersten 1-2 Semester pendeln, aber optimal ist das auch nicht, wenn die ganzen KommilitonInnen dann in der Stadt wohnen und du musst jeden Tag noch eine Stunde nach Hause fahren. Viele ziehen aber auch von weiter weg in die neue Stadt. Da ist Pendeln keine Option. So wie für diesen Student, der aus dem Saarland nach Köln gezogen ist.
Also ich habe so circa 2 Monate, bevor ich umziehen wollte, quasi angefangen, jeden Tag so 10 Leuten über WG-Gesuch zu schreiben und meistens dann so maximal eine Antwort bekommen pro Tag. Und meistens davon dann ist das auch eine Absage gewesen. Und parallel habe ich noch in der Zeitung Anzeigen geschaltet und da habe ich auch 2 Rückmeldungen bekommen, die dann auch zu einer Besichtigung geführt haben.
Irgendwann hat er dann zuerst ein Zimmer in einer normalen WG bekommen, später dann die Zusage für ein Wohnheim. Matthias Anbuhl, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks, kennt die Probleme der Studierenden. Er ist heute beim Baugipfel in Berlin.
Es gibt zu wenige Wohnungen und vor allem zu wenige Wohnungen, die für Studierende bezahlbar sind. Wir merken das bei den Studierendenwerken. Wir haben jetzt eine Schnellabfrage gemacht unter 11 von 57 Studierendenwerken und haben dort schon eine Warteliste von 35.000 Studierenden, die einen Wohnheimplatz suchen.
Und so kommen dann auch diese Wartezeiten zustande. Und neben den Wohnheimen gibt es eben sehr wenig günstige Wohnungen.
Ein durchschnittliches WG-Zimmer bundesweit kostet 450 Euro. Wenn man weiß, dass gut ein Drittel der Studierenden nur über 800 Euro Einnahmen verfügt, sieht man, wie eng das Budget auch der Studierenden hier genäht ist.
Und da geht es nicht nur um die größten Großstädte, sondern auch um klassische Unistädte wie Göttingen oder Heidelberg. Ein Grund für die knappen Plätze ist, dass immer mehr Menschen studieren, es aber nicht genauso viele neue Wohnheime gibt. Matthias Anbuhl vom Studierendenwerk fordert, der Bund müsse deshalb zum einen die BAföG-Sätze erhöhen und
das Zweite, was man natürlich machen kann, das ist allerdings ein mittelfristiges Programm, ist es, den Ausbau von Studierendenwohnheimen zu fördern. Das versucht im Moment auch gerade der Bund, der über das Bund-Länder-Programm Junges Wohnen wieder mit 500 Millionen eingestiegen ist in die Förderung von studentischem Wohnraum, aber auch von Wohnraum für Auszubildende und Polizeianwärterinnen.
Diese Förderung ist ein Lichtblick, sagt Matthias Anbuhl, denn dadurch könnten die Studierendenwerke wieder anfangen, neue Wohnheime zu bauen und alte zu sanieren. Diese Förderung soll noch 2 Jahre weitergehen und das wäre die größte Förderung von Studiwohnheimen seit den 70er Jahren. Jetzt müsste das Geld nur an der richtigen Stelle ankommen. Und dafür sind die Länder verantwortlich.
Da sehen wir in vielen Ländern Bewegung, auch eine deutliche Verbesserung der Förderkonditionen, aber eben noch nicht bei allen. Und da müssen alle Länder mitziehen, dann kann sich da was Gutes für Studierende entwickeln.
Okay, das hilft natürlich nicht den Studierenden, die jetzt gerade akut ein Zimmer für das neue Semester brauchen. Aber mittelfristig könnte es so hoffentlich etwas entspannter werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er hat zu Beginn der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg gleich mal ein bisschen Flugzeug-Know-how gedroppt, unser Bundeskanzler Olaf Scholz.
Es gibt praktisch kein Flugzeug weltweit, das ohne in Deutschland hergestellte Teile fliegt. Jedes sechste Verkehrsflugzeug wird in Deutschland entmutiert.
Das Ziel der Politikerinnen und Politiker und Luftfahrtexperten dort, die sich getroffen haben, ist aber, dass die Luftfahrt klimaneutraler wird. Klingt erstmal absurd, ja? Das, was viel ausschleudert, soll also grüner werden. Sprechen wir drüber mit Laura Fromberg, Luftfahrtexpertin und Chefredakteurin vom unabhängigen Nachrichtenportal Aerotelegraph. Grüß dich.
Hallo.
Entweder ist was klimaneutral oder es ist es nicht. Wie sieht das beim Fliegen aktuell aus?
Naja, aktuell definitiv nicht. Das kann man auch überhaupt nicht leugnen. Das leugnet ja auch die gesamte Luftfahrtbranche zum Glück nicht und beschäftigt sich damit.
Biokraftstoff, Wasserstoff, Elektroflugzeuge, das alles gibt's. Die neuen Technologien sind vielversprechend. Welche sind am nachhaltigsten, würdest du sagen?
Na, am nachhaltigsten wäre es natürlich, wenn man ein Flugzeug fliegen könnte, ohne irgendwelchen Kraftstoff zu verwenden, also wahrscheinlich Elektrofliegerei. Das ist aber aktuell nicht realistisch. Die realistischste Lösung aktuell für Flugzeuge, die jetzt ja gerade noch fliegen und noch ganz schön lange fliegen werden vor allem, weil das sind ja gebaute Flugzeuge. Man kann ja nicht einfach jedes Flugzeug plötzlich austauschen. Also da ist die Lösung diese nachhaltigen Kraftstoffe, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die allerdings leider aktuell auch noch nicht mal annähernd genug verfügbar sind.
Ist das teuer, die herzustellen oder was ist da die große Herausforderung?
Also aktuell ist es vor allem so teuer, weil es so knapp ist. Ich weiß, dass zum Beispiel Carsten Spohr kürzlich gesagt hat, dass von den 1000 Tonnen Kerosin oder so, die jede Stunde von der Lufthansa verbraucht werden, sind irgendwie 2 Tonnen nachhaltig. Also SAF heißen ja diese Treibstoffe und das ist unglaublich wenig. Das liegt aber auch daran, dass es nicht verfügbar ist, weil es nicht hergestellt wird, weil es lange nicht subventioniert wurde.
Das heißt also, man müsste schon auch die ganzen Flotten austauschen und das ist ja auch wohl kein nachhaltiger Gedanke, oder?
Genau, eben deswegen reden jetzt auch alle immer von diesem SAF, weil das SAF, mit dem kann man Flugzeuge betanken, die jetzt fliegen, also alte, in Anführungsstrichen, Flugzeuge. Genau, und jetzt, wenn man diese ganzen Flugzeuge jetzt aber plötzlich irgendwie in die Wüste schickt, also tatsächlich in die Wüste, weil da sind Flugzeugfriedhöfe, dann ist das ja auch Müll und das hilft auch niemandem weiter. Also diese Treibstoffe, darauf setzt man gerade, da gab es ja jetzt auch kürzlich, hat das EU-Parlament verabschiedet, dass da Quoten festgelegt werden, wie viel man tanken muss. Und da setzt man gerade die meiste Hoffnung rein.
Jetzt ist ja nicht nur CO2 ein Problem bei der Fliegerei. Es gibt wissenschaftliche Studien, die davon ausgehen, dass die tatsächliche Klimawirkung eines Fliegers 2 oder 3 Mal höher ist als der reine CO2-Effekt. Was bedeutet das? Was steckt dahinter?
Genau, also das gab neulich eine Studie, die, glaube ich, gesagt hat, dass 1/3 der Klimawirkung der Luftfahrt nur das CO2 ist, nur in Anführungszeichen. Aber ein großer anderer Teil durch zum Beispiel so Sachen wie die Kondensstreifen verursacht werden kann. Die sehen wir ja immer am Himmel, sieht irgendwie schön aus und macht Lust auf Reisen und alles. Aber tatsächlich haben die auch eine Klimawirkung dadurch, dass sie die Wärmeabstrahlung von der Erde verhindern. Also dadurch halt die Erwärmung fördern.
Das heißt, am Ende vom Tag muss man sagen, ja, irgendwann können wir vielleicht fossiles Kerosin ersetzen, aber trotzdem müssen wir ran an unser Flugverhalten, wenn das grüner werden soll.
Ja, wobei, das gegen diese Kondensstreifen kann man zumindest immerhin was machen, aktuell schon, indem man andere Routen fliegt. Das wurde neulich auch getestet, indem man ganz leicht die Routen anpasst und zum Beispiel dort fliegt, wo weniger Kalt-Warm-Unterschiede sind und weniger Kondensstreifen entstehen, lässt sich die Wirkung von Kondensstreifen immerhin, ich glaube, um mehr als die Hälfte reduzieren. Mhm. Aber klar, das Flugverhalten muss man sich wahrscheinlich auf Dauer sowieso angucken.
Mhm. Abschließend, was meinst du, was ist da so dein Eindruck, Politik und Wirtschaft mit den Forderungen von klimaneutralen Technologien oder klimaneutralem Fliegen? Ist man da auf einem guten Pfad oder müsste mehr gehen?
Ich glaube, inzwischen ist es zumindest so, in die richtige Richtung geht es. Mhm. Es hat einfach ein bisschen spät angefangen, glaube ich, dass man sich überhaupt angefangen hat, darüber Gedanken zu machen, weil der Druck auch von der Seite der Kundinnen und Kunden vielleicht gar nicht so groß da war, wie inzwischen da ist. Dass viele Leute das auch einfach verlangen, dass es Leute gibt, die auf die Straße gehen. Und daran merkt man, man muss was tun. Also das ging einfach lange. Ich glaube, dass man sich jetzt die Gedanken macht, das kann man nicht leugnen. Und es wird immerhin einiges getan.
Luftfahrt innovativ und klimaneutral, das ist dieser vielversprechende Titel der dritten nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg. Wie es wirklich aussieht am Himmel, das haben wir besprochen mit Laura Fromberg, Luftfahrtexpertin und Chefredakteurin von Aerotelegraph. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Laura.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute gibt's eine Minute on top, würde ich sagen, beim Zähneputzen. Es ist Tag der Zahngesundheit. Schön die elektrische. Laut einer Studie der Uni Gießen sagen 70% von uns, sie sind sich sicher, dass sie die Zähne richtig gut und sauber putzen. Dann haben die Forschenden da mal in den Mund geschaut und gemerkt, naja, nur 30% putzen die Zähne blitzeblank. Die restlichen 40, die haben sich ein bisschen überschätzt. Damit das besser wird, hat sich heute Lena Korpion aus unserem Team mit dem Thema Zahnhygiene beschäftigt. Lass uns erstmal die Basics klären. Putze ich am besten von links nach rechts im Mund oder wie ist das?
Also Fun Fact, tatsächlich ist erstmal komplett egal, ob du jetzt Oberkiefer oder Unterkiefer als erstes machst. Mit dem Mythos kann ich mal aufräumen. Und auch, ob du von der linken oder von der rechten Seite startest, ist komplett Wumms.
Okay, was ist dann wirklich wichtig?
Dass wir vom Zahnfleisch weg den Zahn runterputzen. Mhm. Und dass wir jeden Zahn quasi genauso in so einer Fegebewegung, also nicht so draufgepresst, einzeln putzen. Viele elektrische Zahnbürsten, die machen diese Fegebewegung übrigens ganz automatisch. Und wir Menschen mit der Hand, die müssen da noch ein bisschen drauf achten. Zusätzlich gibt es dann aber von Stefan Zimmer, der leitet die Abteilung für Zahnerhaltung und präventive Zahnmedizin an der Uni Wittenherdecke, trotzdem noch so einen kleinen Tipp.
Ja, man sollte immer da anfangen, wo es einem selber am schwersten fällt. Ne? Also Rechtshänder haben so eine Tendenz, links anzufangen und putzen dann oft mit viel Kraft dort. Besser ist, sie fangen dann rechts oben an, wenn sie Rechtshänder sind und putzen nach links durch.
Ja, und als Linkshänder natürlich genau andersrum. Außerdem meint er, es ist egal, ob per Hand oder elektrische Zahnbürste, es kommt halt eben auf die Qualität und den richtigen Druck beim Putzen
an. Aber was ist denn dann der richtige Druck?
Ja, mittlerer Druck sollte es sein und ganz wichtig, sagt Stefan Zimmer, ist es noch, die Zahnzwischenräume systematisch sauber zu machen. Am besten täglich und da kannst du am einfachsten so einen kleinen Zahnstocher mit Bürstchen dran, also diese sogenannten Interdentalbürsten, benutzen oder wer es halt auch kann, Zahnseide, das ist ein bisschen schwieriger, aber geht für die engeren Räume viel besser.
Gut, Zahnseide oder diese Interdentalbürsten, da gibt es ja sicherlich ein paar, die sagen, das ist ja Plastik. So, ich will ja eigentlich relativ grün durchs Leben gehen. Gibt es Alternativen?
Ja, also es gibt schon Interdentalbürstchen ohne diesen Plastikgriff, aber es ist natürlich trotzdem so, ist nicht jetzt so der Bringer für die Umwelt, weil du schmeißt ja immer noch trotzdem Teil jeden Tag weg. Mhm. Aber für diese Zungenschaber, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Die gibt es schon aus Metall und die kann man halt dann immer wieder verwenden. Und bei Zahnbürsten gibt es welche aus Bambus statt aus Plastik. Mhm. Die sind super für die Umwelt und meistens auch ganz okay für die Zähne. Aber Vorsicht bei diesen Naturborsten.
Jetzt sieht man wieder häufiger Naturborsten, die aus Ziegenhaar oder Dachshaar oder Schweineborsten hergestellt sind. Diese Naturborsten, die sind schlecht, weil die in ihrem Inneren einen Hohlraum haben, einen Markkanal. Und in diesem Markkanal, da können sich Bakterien, Viren und Pilze wunderbar vermehren.
Also Naturbürste für die Nachhaltigkeit, ja, aber keine Naturborsten. Das ist wirklich nicht so gut. Lieber Borsten aus nachhaltiger Produktion. Das sagt auch der Fachmann, die gibt's da auch.
Jetzt gibt's auch so Trends, zum Beispiel bei Instagram mit Aktivkohle-Zahnpasta, die ja auch nachhaltig und toll sein soll, weil sie Zähne super weiß macht. Was ist da dran?
Es ist kompletter Quatsch, sagt Stefan Zimmer. Sauber machen tut die so ein bisschen, aber die Zähne weißer machen macht sie auf gar keinen Fall.
Gibt's denn außer so Aktivkohle-Zahnpasta vielleicht Alternativen zu den herkömmlichen herkömmlichen Zahnputzutensilien?
Also im Netz gibt es da so ein paar tolle, nachhaltige Sachen, wie zum Beispiel Zahnöl statt Zahnpasta. Mhm. Ich habe das auch schon mal erlebt in Indonesien, da nehmen die zum Beispiel Kokosöl statt Zahnpasta. Die Studien, die sind da unterschiedlicher Meinung. Manche sagen, es gibt eine geringe Reinigungskraft, aber auch manche nicht. Stefan Zimmer sagt, es fehlt beim Ölputzen aber trotzdem immer dieses wichtige Fluorid.
Das ist ganz entscheidend für die Mundgesundheit. Allein das Fluorid in der Zahnpasta sorgt nämlich dafür, dass ich bei zweimal täglichem Zähneputzen so zwischen 40% und 50% weniger Karies bekomme, als wenn ich meine Zähne mit einer fluoridfreien Zahnpasta putze.
Also leider ist das Zahnöl damit komplett durchgefallen. Das gleiche gilt übrigens auch für das Kauholz Miswak. Das gibt es so im arabischen Raum. Oder für auch Zahnputztabletten. Da ist kein bzw. gar kein Fluorid drin. Also am besten, wir bleiben einfach bei unseren guten alten Zahnbürsten, Zahnpasta und machen das Ganze in der Fegebewegung richtig.
Auf jeden Fall. Lena Korpjun aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns erklärt, wie es richtig geht. Und bisher gibt es eben für die Zahnbürste und die Zahnpasta keine gute Alternative. Die Social Media Trends könnt ihr getrost ignorieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das überrascht ausgerechnet Deutschland, wollte heute bei einer Abstimmung in Brüssel dafür sorgen, dass die neue Abgasnorm Euro 7, die in knapp 2 Jahren europaweit in Kraft treten soll, schärfer wird als geplant. Schauen wir uns an. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Einzelheiten dazu. Das hat aber jetzt nicht geklappt für Deutschland, ne?
Nee, wie der Spiegel berichtet, hatten wohl das deutsche Umwelt- und das Wirtschaftsministerium, die beide von den Grünen geführt werden, versucht, noch kurzfristig was an der Verordnung zu ändern, damit Euro 7 strengere Abgaswerte gelten, also mit der neuen Abgasverordnung. Und darüber hat heute in Brüssel der EU-Wettbewerbsrat abgestimmt, sich aber dann auf was anderes geeinigt.
Auf was genau?
Also die Einigung heute war, dass es mit der neuen Abgasnorm Euro 7 keine strengeren Richtwerte dafür geben soll, wie viele Schadstoffe Verbrennerautos ausstoßen dürfen. Also zum Beispiel wie viele Stickoxide. Und Autohersteller müssen die Abgase auch nicht unter strengeren Bedingungen testen. Sven Giegold gehört zu den Grünen und ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Und er sagt, im Prinzip wird Euro 7 dann nicht viel anders als die aktuell geltende Abgasnorm Euro 6, die schon seit 2014 gilt.
Hier hat die Kommission einen Vorschlag vorgelegt, der ursprünglich schon nicht sehr ambitioniert war. Was daraus jetzt geworden ist, ist noch weniger ambitioniert, aber immerhin schafft es Rechtssicherheit und einen Fortschritt. Auf Dauer kommt es ja sowieso durch das Ende des Verbrenners praktisch zu einem Ende dieser Belastung der Luft für die Bürgerinnen und Bürger.
Ja, man merkt schon, irgendwie versucht Giegold da noch was Positives dran zu finden, weil ja immerhin beschlossen ist, dass ab 2035 in der EU keine neuen Autos mit Verbrennermotor mehr verkauft werden dürfen.
Aber zu den Testbedingungen gab es doch, korrigiere mich gerne, Streit, weil viele Autos zum Beispiel im Stadtverkehr doch mehr Abgase ausstoßen als unter diesen Testbedingungen, ne?
Nee, das stimmt. Oder halt auch bei einem Kaltstart oder großer Hitze oder auch bergauf, da sind die Abgase dann anders, die rauskommen. Ist aber okay, sagt der Wettbewerbsrat, dass solche Szenarien auch mit der neuen Norm nicht getestet werden müssen.
Was denn mit anderen Schadstoffen, die durch Autos verursacht werden?
Ja, beim Thema Feinstaub, da soll es Verschärfungen geben. Und zwar nicht nur für Verbrenner, sondern auch für E-Autos oder welche mit Wasserstoffantrieb. Denn egal, womit ein Auto fährt, es entsteht immer Feinstaub in Form von Reifenabrieb oder durchs Bremsen. Und dass es dafür in Zukunft Grenzen geben soll, das findet zum Beispiel der französische Industrieminister Roland Lescure ganz gut.
Das Gute daran ist, wie Sie wissen, dass auch Elektroautos davon erfasst werden, denn auch diese Autos haben ja Reifen und Bremsen, die Schadstoffe emittieren, sodass die Betrachtung von Elektrofahrzeugen und Verbrennern nun zusammen erfolgen kann.
Frankreich und 7 andere EU-Mitgliedstaaten, die waren heute übrigens dagegen, dass die Abgaswerte mit Euro 7 verschärft werden. Unter anderem mit dem Argument, dass ja das Verbrenneraus eben eh schon beschlossen ist und deswegen müssten die Abgaswerte jetzt dann auch nicht mehr weiter verschärft werden.
Aber ich meine, bis dahin sind es ja echt noch ein paar Jahre, 10 Stück und dann werden Verbrennerautos ja auch nicht sofort von der Straße verschwinden, oder?
Ja, das ist genau ein Kritikpunkt von den Leuten, die gerne strengere Abgaswerte festlegen würden, denn Daten der Europäischen Umweltagentur zeigen zum Beispiel, dass jedes Jahr mehr als 300.000 Menschen vorzeitig sterben, weil die Luft so schlecht ist und dass der Straßenverkehr dazu einen großen Teil beiträgt.
Was sagst du, ist das Thema denn jetzt durch? Also wird Euro 7 dann relativ lasch?
Nee, ist noch nicht durch. Also heute hat erstmal dieser Wettbewerbsrat der EU abgestimmt. Jetzt sind EU-Parlament und Kommission dran. Also bis es da eine endgültige Entscheidung gibt, was jetzt wirklich festgelegt wird bei Euro 7, das kann noch ein paar Monate dauern.
Okay, aber wir halten fest, in Brüssel gab es heute eine Abstimmung über die neue EU-Abgasnorm Euro 7, die womöglich nicht so streng ausfallen wird, wie einige das gerne hätten. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als erstes war klar, der hier kommt nicht im November, sondern im März, im nächsten Jahr erst raus. Der Kinofilm Dune, zweiter Teil, Grund der Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler und auch der Drehbuchautorinnen und Autoren in Hollywood mit den großen Filmstudios und den Streaming-Anbietern in den USA. Und dann war klar, Grey's Anatomy. Die Serie läuft seit 2006, 20. Staffel, aber wann kommt die denn bitte schön? Ungewiss. Jetzt weiß man was. Anscheinend haben sich die Drehbuchautorinnen und Autoren mit den Studios geeinigt. Sprechen wir drüber mit Katharina Wilhelm aus unserem Studio in Los Angeles. Katharina, haben Sie die Drehbuchautoren denn das wirklich jetzt bekommen, was Sie seit 5 Monaten fordern?
Offensichtlich schon. Also wir haben noch nicht die Details zu dem Deal, also das Papier liegt uns jetzt nicht vor, aber was die Drehbuchautorengewerkschaft selbst gesagt hat, ist, dass sie sich in allen Punkten einigen konnten und das sei eben sehr außergewöhnlich. Man ist auch sehr stolz. In Social Media gibt es ganz viele Videos, wie sie sich irgendwie zuprosten und jubeln. Also man ist tatsächlich erleichtert, wenn auch man sagen muss, dieser Deal ist noch nicht ratifiziert. Das heißt, die Mitglieder müssen noch zustimmen. Also derzeit sind sie faktisch noch am Streiken tatsächlich, also noch können wir keine Entwarnung geben, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus.
Wenn du außergewöhnlich sagst, dann heißt das einfach nur, dass wirklich alle Punkte irgendwie zu einer Einigung führen könnten?
Ja, ganz genau. Und es gab ja ganz viele Punkte, über die man sich eben gestritten hat. Es ging natürlich erstmal um bessere Bezahlung. Es ging darum, auch eine bessere Gewinnbeteiligung von den Streamern zu bekommen. Das, was ich höre, ist, dass das auch passiert ist. Also, dass Netflix zum Beispiel demnächst offenlegen muss, wie erfolgreich eine Streaming-Show war und dass dann eben auch die Autoren daran besser beteiligt werden. Und dieses riesige Thema künstliche Intelligenz, das ist wohl auch angefasst worden. Das heißt, da soll es demnächst auch Regelungen geben, wie man Autoren besser schützen kann, dass eben sie nicht ersetzt werden, zum Beispiel durch künstliche Intelligenz. Das ist quasi das Außergewöhnliche an diesem Deal, dass man wohl auch diese wichtigen Punkte alle irgendwie unterbekommen hat.
So, die Drehbuchautoren haben also gestreikt. Seit Mai, Mitte Juli kamen dann auch die Schauspielerinnen und Schauspieler dazu. Mit denen gibt es aber noch keine Einigung, oder?
Nee, mit denen gibt es noch keine Einigung. Das ist ja quasi ein separater Arbeitskampf. Auch wenn die immer wieder gesagt haben, wir unterstützen uns gegenseitig. Klar ist das Filmbusiness, man ist solidarisch. Aber tatsächlich ist es so, dass die Schauspielergewerkschaft seit Mitte Juli auch nicht mehr mit den Studios kommuniziert hat. Jetzt hofft man natürlich darauf, dass wenn sich die Drehbuchautoren einigen, dass es ein Papier gibt, einen Deal gibt, den man quasi so als Vorlage nehmen kann. Weil viele Punkte stimmen ja so miteinander überein. Klar, bei den Schauspielern gibt es immer noch ein paar Punkte, die spezifisch sind. Ne? Also Schauspieler und Drehbuchautoren haben dann auch durchaus unterschiedliche Jobs. Aber man hofft natürlich, dass es jetzt vielleicht schneller zu einer Einigung auch bei den Schauspielern kommen könnte.
Aber ich meine, egal wie viele Drehbücher jetzt dann doch geschrieben werden können, weil man sich geeinigt hat, am Ende braucht man Schauspieler, um das alles umzusetzen. Kommt da die gefürchtete Film- und Seriendürre in 2 Jahren, von denen alle immer so sprechen?
Also ich fürchte schon, dass wir immer noch tatsächlich erleben werden, dass es viele Shows gibt und auch Filme gibt, die einfach verschoben werden. Und das wird ja auch jetzt nicht rückgängig gemacht. Also Dune 2 zum Beispiel als ein Beispiel, der sollte ja im Herbst laufen, der läuft jetzt nächstes Jahr erst an. Das wird sich nicht ändern, weil egal wie schnell sich die Schauspieler jetzt einigen könnten, das hat ja auch alles einen Vorlauf, man muss Dinge planen, auch Premieren müssten geplant werden. Also ja, wir sehen auf jeden Fall die Verzögerungen und dann ist jetzt nochmal das große Fragezeichen, wann werden sich denn die Schauspieler einigen und wann werden dann überhaupt zum Beispiel Serien oder Filmdrehs wieder anlaufen? Die brauchen meistens etwa 2 Monate Vorlaufzeit. Das ist ja eben nicht so schnell gemacht. Es ist Hollywood, es sind große, aufwendige Produktionen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall so ein bisschen Verzug haben.
Aber dann lass uns abschließend nochmal bei den Drehbuchautorinnen und Autoren bleiben. Deine Einschätzung, werden die Streiks wirklich was ändern können an Machtverhältnissen, an Arbeitsbedingungen da in Hollywood?
Naja, die Machtverhältnisse sind klar. Diejenigen, die das Geld haben, die haben eben auch die Macht. Das sind natürlich die Studios und die Studiobosse. Daran wird sich nichts ändern. Aber ich glaube, die Gewerkschaften konnten einen guten Punkt machen und sie haben auch eben gezeigt, dass sie natürlich, wenn sie eben in den Arbeitskampf treten, dass sie auch eine gewisse Macht haben eben an der Basis. Und ich glaube, das ist schon nochmal toll und deswegen feiern die sich eben hier auch, dass sie zeigen konnten, okay, wir können was bewirken, wenn wir an der Basis sagen, wir verweigern jetzt unsere Arbeit. Also das ist schon interessant und die nächsten Arbeitsverhandlungen, die finden finden in 3 Jahren statt und mal gucken, wie wir dann oder wo wir dann stehen.
Also für den Moment halten wir fest, es gibt anscheinend eine Einigung der Drehbuchautorinnen und Autoren in Hollywood mit den großen Studios, mit den Streaming-Anbietern, die Schauspieler, die streiken aber noch weiter. Katharina Wilhelm war das aus unserem Studio in Los Angeles.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.